Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute bin ich ganz glücklich, weil das Jahr hat gerade angefangen und ich habe gleich eine wunderbare Gelegenheit, mit einem tollen Gast eben einzusteigen. Nicht zuletzt, weil ich auch voller Vorfreude bin, mal wieder dorthin zu kommen, wo er gerade ist, nämlich nach Süden, Richtung Italien und vor allem eben nach Südtirol. Also ich bin ganz froh, Matthias, dass es endlich geklappt hat. Vielleicht stellst du dich einfach mal in 2, 3 Worten unseren Hörern selber vor.
Ja, hallo Markus, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin der Matthias von Guckenbräu aus Südtirol und ja, ich bin 31 Jahre jung und wir haben seit knapp 4 Jahren eine kleine Brauerei bei uns auf dem Hof und stellen handwerklich gebrautes Bier aus eigenen Rohstoffen, also Rohstoffen, die wir selber am Hof anbauen, her. Und genau, ansonsten bin ich eigentlich, komme ich nicht aus der Bierrichtung. Ich bin eigentlich Wanderführer gewesen, Fitnesstrainer, Ernährungsberater. Und genau, vor 10 Jahren habe ich angefangen mit dem Bierbrauen, also hobbymäßig. Und ich wollte eigentlich nie eine Brauerei eröffnen. Aber es hat sich einfach so ergeben, würde ich sagen.
Jetzt hast du eine und noch dazu eine erfolgreiche. Und ich muss auch sagen, es ist ganz schön krass, was du für deine 31 Jahre für ein Programm schon hinter dir hast. Das schaffen manche im ganzen Leben nicht. Aber sehr spannend. Und natürlich tun sich, glaube ich, in den Gehirnen oder Ohren oder Augen unserer Zuhörerinnen so manche Fragezeichen auf. Die können wir jetzt gleich ein bisschen klären. Aber was ich absolut vor Augen habe, ist dieses unglaubliche Bild, nämlich vor 2 Jahren, als wir in Südtirol waren, als die Biercraft war, die Messe in Bozen, über die wir im Biertalk schon ganz oft gesprochen haben, für mich das schönste Bierfest der Welt. Und da wird ja auch immer ein Wettbewerb veranstaltet und eben Preise verliehen. Und es ist also auf jeden Fall damals zum ersten Mal und ich glaube immer noch einzigartig eben geschehen, dass jemand in einer Kategorie alle 3 Preise abgeräumt hat, also Bronze, Silber und Gold. Und das warst du und das war ein großartiger Moment und das fand ich echt großartig. Wir haben noch ein tolles Bild gemacht, das sieht man hier auch bei dem Teaser vom Podcast natürlich. Und also ganz viel Leidenschaft, ganz viel Herzblut, was du einfach in die Sache investierst und das ist toll. Und vielleicht müssen wir ein bisschen mal anfangen, erklären von vorne. Vielleicht erstmal Guckenbräu. Da schaut vielleicht der eine oder die andere und überlegt sich, was das bedeutet. Steckt da was dahinter, hinter diesem Begriff?
Also Guckenbräu, der Name eigentlich ganz einfach, kommt vom Guckenberger Hof. Also so heißt der Hof bei uns hier. Und deswegen war Guckenbräu naheliegend. Guckenberg, also es gibt mehrere Guckenberg in Südtirol auch und meistens werden Orte danach benannt, wo man weit gucken kann, wo man eine gute Aussicht hat und das hat man bei uns auf dem Hof. Also kaum kommt man zu uns hoch, da öffnet sich ein schönes Panorama von den Dolomiten, also wirklich breit gefächert von Langkofel, Blattkofel, Schlerrengebiet bis zum Rosengarten und Rotwand hat man hier alles im Blick. Und wahrscheinlich deswegen nannten sie es hier auch Guckenberg.
Wahnsinn, also da kribbelt es jetzt in mir schon wieder, weil mich die Lust einfach überkommt, so bald wie möglich wieder da zu sein. Vielleicht wäre das die zweite Frage, wenn wir jetzt so ein bisschen Südtirol vor Augen haben, wo ungefähr müssen wir dich verorten?
Also ziemlich in der Mitte auf der Südtirol-Landkarte. Nördlich von Bozen, also Jenesien heißt die Gemeinde, da fährt man direkt von Bozen hoch und dann eine kleine Fraktion, Afing nennt die sich. Und auch da befinden wir uns nicht direkt im Dorf, sondern ein bisschen außerhalb von Afing. Da fährt man nochmal ein paar 100 Meter hoch, auf 960 Meter liegt unser Hof.
Das heißt also, wenn wir euch besuchen wollen, dann müssen wir entweder hochfahren oder hochlaufen, also eine Seilbahn oder sowas führt dann nicht direkt zu euch.
Nach Chinesien führt eine Seilbahn, aber leider ist es auch nochmal 7 Kilometer von uns entfernt. Also entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder genau mit dem Auto, Taxi.
Oder man muss sich das Bier eben verdienen. Ne? Das ist die andere Möglichkeit.
So ist es, genau. Es führen viele schöne Wanderungen bei uns auch vorbei. Direkt bei uns oberhalb des Hofes führt ein Wanderweg vorbei. Also da bereitet es den Wanderfreunden auch richtig Freude, würde ich sagen, hier sich das Bier zu verdienen.
Ja, und wenn ich schon über das Thema Hof oder euren Hof spreche, das heißt, gibt es da eine Gastronomie, gibt es da Übernachtungsmöglichkeiten, wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, weil wir sind eigentlich von null gestartet, also das heißt, hier war ein, also vorher hatten sie den Hof aufgebaut für Milchstellen, also Milch zu produzieren. Früher haben sie dann auch Butter gemacht und Käse und dann auf dem Markt in Bozen verkauft. Aber prinzipiell für die Milchviehwirtschaft wurde das hier gebaut. Und Anfang der 2000er leider, weil mein Schwiegervater dann Darmkrebs bekommen hat, mussten sie alles aufhören. Also dann haben sie nur mehr Jungviehaufzucht gemacht, ein bisschen. Und jetzt geht es ja inzwischen meinem Schwiegervater wieder ganz gut. Den sieht man auch beim Festival in Bozen, wenn du es vor Augen hast. Und das heißt, eigentlich war es nur ein normaler Bauernhof und Tiere wurden gehalten und alles, was rundherum dazugehört. Ein bisschen Garten, ein bisschen Waldarbeit. Mein Schwiegervater war Baggerfahrer und ja, wir haben dann von null sind wir gestartet. 2018 hat's angefangen. 2018 haben wir nur aus einer Idee heraus für uns selber probiert, ob es funktioniert, Braugerste anzubauen bei uns auf der Höhe, im Hang sozusagen auch noch. Und das hat prima funktioniert, schon vom ersten Jahr an. Natürlich viel Handarbeit, weil bei uns hier alles steil ist, viel mit Seilwinde, mit Mähbinder. Vielleicht kennt das einer von euch. Das ist wie ein Balkenmäher, der praktisch die Garben bindet vom Getreide. Und dann muss man die Garben zur stationären Dreschmaschine bringen und dort nochmal durchdreschen, sozusagen. Also Riesenarbeit. Mittlerweile haben wir ja ein Pachtfeld, das auch direkt vor unserer Haustür liegt, sozusagen, wo wir auch mit dem Mähdrescher fahren können. Also jetzt haben wir es viel einfacher als noch zu Anfang. Und 2019 sind dann 7 verschiedene Hopfensorten dazugekommen. Ja, und 2020 haben wir dann eine schöne Ernte gehabt und wir sind eigentlich sofort dann mit einer kleinen Produktionsmenge gestartet und haben unsere ersten Biere verkauft. Ja, und das hat sich alles so irgendwie spontan schon fast ergeben. Also ich wollte, wie gesagt, eigentlich nie eine Brauerei aufmachen, aber so kleinere Erfolge wie zum Beispiel 2019, wie wieder beim besagten Beercraft Festival in Bozen, da haben wir bei den Hobbybrauern mitgemacht, also bei dem Wettbewerb für die Homebrewer, und da haben wir mit allen 3 Bieren, die wir eingesendet haben, haben wir einen Preis gewonnen. Und das hat nochmal ein bisschen Bestätigung gegeben in unsere Biere praktisch. Und so haben wir eigentlich gedacht, ja, wieso nicht? Wir probieren es einmal. Wir sind gestartet mit einem 100-Liter-Kessel. Und ja, schon ein halbes Jahr drauf dann, 2021, haben wir eine größere Brauanlage gekauft, wo wir praktisch 250 bis 300 Liter brauen können in einem Sud. Und ja, also so ging es weiter. weil die Biere einfach, muss ich sagen, so gut angekommen sind, auch mit unserem Konzept, dass wir einfach unsere Rohstoffe selber anbauen, bis auf wenige Ausnahmen, wo wir in Kollaboration mit verschiedenen anderen Betrieben arbeiten, zum Beispiel unsere Grape Ales mit verschiedenen Weingütern oder Kellereien. Oder zum Beispiel, jetzt haben wir auch 3 verschiedene Molkebiere, wo wir mit einer kleinen Käserei zusammenarbeiten, die praktisch Büffelmozzarella herstellt aus Südtiroler Büffelmilch. Und da verwenden wir das Abfallprodukt, die Molke, die Büffelmolke zum Beispiel, ein Bier zu brauen. Und das Bier besteht zu 60% aus Büffelmolke. Also anstatt Wasser, Büffelmolke.
Ja, also da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben jetzt das so ein bisschen das Ende, sage ich mal, also so Richtung, wie schaut's heute aus? Und wir haben uns ein bisschen über den Anfang unterhalten. Was mich noch interessieren würde, ist, wie ist so dieser Mittelteil? Also es muss ja was passiert sein, dass ihr euch überlegt habt, wir fangen jetzt an, Braugerste anzubauen, wir fangen an, Hopfen anzubauen. Das sind jetzt alles Sachen, die man nicht so aus dem Ärmel schüttelt, wo man auch was investieren muss und so. Also wann ist denn der Fitnesstrainer auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, jetzt machen wir da ein Bier und wir meinen das ernst und bauen das alles an? Also was ist da dazwischen passiert?
Also, ja, es hat auch so, also es gab verschiedene Auslöser dafür, sagen wir mal. Also wir sind auch Kastanienbauer. Also ich bin hier der Schwiegersohn auf dem Hof, muss ich auch sagen. Und praktisch hier ist das größte Kastaniengebiet, also Esskastaniengebiet von Südtirol, also nämlich Jenesien. Hier sind die meisten Kastanienbäume in Südtirol. Und auch wir sind Kastanienbauern. Wir haben viele alte und auch neue Kastanienbäume. Und jedes Jahr findet das Kastanien, also der Kästenmarkt, Kastanienmarkt in Jenesien statt, wo die verschiedenen Kastanienbauern ihre Produkte verkaufen. Und damals, als ich meine Frau kennengelernt habe, also beim ersten Jahr, wo ich dann auf dem Kastanienmarkt präsent war, da fiel mir auf, dass es überhaupt kein Bier gibt. Also es gab nur ein bisschen Wein gab's zum Trinken, ein bisschen ja Apfelsaft oder weiß Gott was. Und mir hat da einfach das Bier gefehlt, weil da war so ein schöner Tag im Oktober und die Sonne hat runtergebrannt und schön 15 bis 20 Grad. Und da wollte ich einfach, da hatte ich Lust auf ein Bier. Und Kastanienmarkt, wieso nicht Kastanienbier? Also, und dann im nächsten Jahr dann gab es Kastanienbier vom Guckenberger Hof. Also, so ist ein bisschen auch das, also ich habe ja schon hobbymäßig gebraut und so ist dann das erste vom Hof entstandene Bier herausgekommen, nicht? Das war unser Kastanienbier. Aber da war auch noch nichts von Brauerei in Sicht, muss man sagen. Also das habe ich nur mit meiner kleinen 20-Liter-Anlage gebraut. Und ja, auch noch ein Auslöser war der Hopfen, der Wildhopfen, der immer schon hier oberhalb des Hofes gewachsen ist.
Oh. Mhm.
Also oberhalb der Hofstelle, da ist so eine Mauer und entlang dieser Mauer, da wächst Wildhopfen und richtig ein schöner Wildhopfen. Und durch diesen sind wir auch ein bisschen auf die Idee gekommen, Hopfen anzubauen und generell die Rohstoffe praktisch fürs Bier. Auf die Idee gekommen, dass man sich ein bisschen differenzieren kann von anderen Brauereien, die ja alles sozusagen zukaufen. Und so hat man nochmal ein bisschen ein spezielleres Produkt. Und ja, der Anbau hat dann prima funktioniert, muss ich sagen. Von Beginn an. Und weil wir sind ja auf 960 Meter Höhe, normalerweise sind ja die Anbaugebiete des Hopfens ein bisschen tiefer gelegen. Und dort wird es mittlerweile zu heiß und auch zu trocken für den Hopfen. Da haben sie jetzt, züchten sie ja gerade die Hopfen, die hitzebeständig sind, also hitzetolerant und trockenheitsresistent. Aber bis jetzt hat es noch nicht ganz so vielversprechende Sachen ergeben. Aber was will ich sagen? deswegen funktioniert es wahrscheinlich auf dieser Höhe bei uns. Wir sind auch richtig abgeschirmt von allen Seiten. Ein richtig gutes Mikroklima haben wir auch für den Hopfenanbau. Und ja, eine super Lage, muss man sagen. Also mittlerweile haben wir ja 12 verschiedene Hopfensorten, die wir anbauen, wo man dann richtig spielen kann mit den Bieren, mit den verschiedenen Aromen, die die Aroma-Hopfen bieten. Und auf was wollte ich hinaus? Genau, der Hopfen. Und so ist die Idee entstanden, mit dem Wildhopfen auch, der oberhalb vom Hof wächst. Und letztes Jahr erst habe ich etwas ganz Interessantes erfahren von einem 96-jährigen Mann, der dort wohnt, wo wir praktisch unsere Gerste anbauen. Da bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und der hat mir erzählt, also das wusste ich alles nicht, der hat mir erzählt letztes Jahr, dass seine Mutter ihn immer erzählt hat, dass der Gregor Stufer, also das war der Hofbesitzer hier vom Guckenberger Hof, das ist der Opa von meinem Schwiegervater sozusagen, der hat schon um 1900 wollte der schon Bier brauen, hier auf dem Hof. Und der hat Hopfen angebaut, unten, weiter unten, wo es ein bisschen wärmer ist, so 200 Höhenmeter weiter unten, ist so praktisch in einem Flussbett, nahe eines Flussbetts, wo es auch schön feucht ist und warm, wo der Hopfen gut wächst, da hat er Hopfen gesetzt, Hopfen gepflanzt. Und deswegen bin ich mittlerweile mir auch 100% sicher, dass er, weil er hat ja hier auf dem Hof gewohnt, dass er den Hopfen, den wir als Wildhopfen identifiziert haben, dass der den hier auch gepflanzt hat, bin ich mir jetzt inzwischen sicher.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wahrscheinlich sind es eben Reben, die von damals irgendwie noch übrig geblieben sind und sich halt vermehrt haben. Toll.
Genau. Und die haben sich vermehrt wahrscheinlich und mit Wildhopfen gekreuzt. Deswegen schmecken sie, also die schmecken wie Wildhopfen, muss man sagen. Die haben das Typische, aber die sind alle anders. Also ich braue auch einmal im Jahr Wildhopfenbier und da gehe ich wirklich von Pflänzchen zu Pflänzchen und suche mir die richtigen aus. Manche natürlich haben das Extreme vom Wildhopfen, zum Beispiel den Knoblauch, Zwiebel-Knoblauch-Aroma. Und das, ja, will man nicht unbedingt im Bier drinnen haben. Ja, wer es mag, gerne, aber...
Ja, mittlerweile in Amerika gibt es so einen Trend, die Leute stehen jetzt irgendwie langsam auf diese Onion-Noten. Wer weiß, aber auf jeden Fall spannend. Wie machst du das denn eigentlich, wenn du jetzt diesen Hopfen anbaust und erntest? Frierst du den ein oder gibst du den irgendwo hin zum Präparieren oder brauchst du sofort? Oder wie machst du das?
Ja, eine größere Menge verbrauche ich sofort als Grünhopfenbier. Also letztes Jahr habe ich gemacht ein New England IPA mit frischem Hopfen, also das heißt Hopfenberg, und da gebe ich wirklich eine gewaltige Menge an Hopfen rein. Ich habe das New England IPA so gemacht, dass ich mit Maische-Hopfen begonnen habe. Heutzutage weiß man ja, dass da die Thiole praktisch eine große Rolle spielen für ein sehr stabiles Hopfenaroma. Schmeckt ein bisschen anders, aber wirklich interessant. Dann eine große Menge nochmal im Heißbereich, also die Bittere kommt eigentlich nur durch Whirlpool-Gabe, und also extreme Menge, und dann auch nochmal zu Gärbeginn, direkt zu Gärbeginn, Grünhopfen direkt in den Gärtank rein. Also ganz interessant. Das Bier ist wirklich sehr interessant geworden. Und ja, wieder mal so ein Experiment von mir, so verrückte Sachen. Und natürlich den Rest vom Hopfen, also das wird alles eingefroren, also getrocknet, vakuumiert und eingefroren. Und dann kann ich den das ganze Jahr über verwenden. Ich habe da zwei Gefriertruhen voll vakuumiertes Grünzeug. Also schaut gefährlich aus.
Wahnsinn.
Aber also das wird dann so verwendet, genau.
Cool, jetzt reden wir die ganze Zeit drüber. Ich glaube, du hast dir auch ein Bierchen bereitgestellt, oder?
Genau, ich habe es mir jetzt schon aufgemacht.
Und oh, so. Sehr gut. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da so im Glas hast.
Also ich habe da im Glas unser Lagrinus Sour Iga, also Italian Grape Ale. Und das Lagrinus Sour, das ist mit 26% Lagrein Traubenmost. Ich weiß nicht, kennt man in Deutschland Lagrein, die Weintrinker sicher.
Also nur die in Südtirol waren wahrscheinlich. Also eine ganz tolle Rebe, muss man sagen.
Nur die in Südtirol waren, genau. Also wirklich eine autochthone Sorte Lagrein, eine ursprünglich Südtiroler Rotweinsorte. Und wirklich prägnantes Aroma, wirklich eine dunkle Farbe bekommt man zusammen mit dem Lagrein. Und ich habe gerade den neuen Jahrgang im Glas und der ist noch mal ziemlich dunkler als der alte Jahrgang. Also da haben wir jetzt wirklich ein sehr dunkles Rot, Violett schon fast, würde ich sagen, im Glas. Letztes Jahr war es so richtig, ja, so schön rötlich, hellrötlich eher. Und auch reifer schmeckt es, also reife Beerenaromen, dunkle Beerenaromen, während letztes Jahr so auch die rote Johannisbeere dominant war, haben wir heuer wirklich dunkle Beerennoten, auch Blaubeeren und Brombeeren und so weiter. Sehr interessant. Also der Lagrinus Sour Iga, mit dem haben wir auch letztes Jahr Gold gewonnen beim Kuba Beer Award. In der Kategorie Fruchtbiere, glaube ich, war das. Vielleicht machen sie jetzt eine eigene Grape Ale Kategorie, würde ich mal fast schätzen irgendwann, oder? Was würdest du denn sagen?
Also es würde sich anbieten auf jeden Fall, ja. Also das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch kurz erklären. Also Grape Ale, ich glaube, das kann sich jeder herleiten. Das sind eben Biere, die unter Verwendung von Trauben oder Traubenmost oder Traubensaft, also irgendwie eben von der Weinecke inspiriert hergestellt werden. Und da, also gibt's manche Brauereien in Deutschland oder Frankreich oder sowas, die das auch schon länger machen, aber Italien hat da so ein bisschen für sich die Führerschaft genommen und da gibt es auch mit Abstand am meisten natürlich von diesen Experimenten und das nennt sich dann eben Italian Grape Ale, deswegen IGA oder IGA dann als Abkürzung. Und ja, also begleite ich tatsächlich so ein bisschen von Anfang an, als ich das erste Mal bei Birra del Anno war in Rimini vor vielen, vielen Jahren. Da kam das gerade auf, da hatten sie das gerade relativ neu, auch als Kategorie. Und seitdem hat sich das immer weiter aufgefächert in eine unglaubliche Vielfalt von verschiedensten, ja, Aromen sowieso, aber auch Farben und auch von der Spritzigkeit, vom Alkoholgehalt her. Das ist so eine riesen Spielwiese, wie man eben diese Mischgeschichte zwischen Wein und Bier hin und her spielen kann. Und es ist großartig, also ich bin da sehr begeistert, was eben alles geht. Und wenn man dann noch die speziellen Traubensorten nimmt, die dann ja auch wieder ihre Eigenschaften haben, besondere Aromen haben, das gibt dem Ganzen dann immer nochmal was. Also ich finde das wirklich faszinierend und natürlich bei euch sowieso dann noch mit dem Thema eben vor Ort autochthone Sorten und dann eben alles auch noch, was bei euch entsprechend wächst und entsprechend nachhaltig natürlich auch, kurze Wege, alles, was dahinter steckt. Du kennst alle Leute persönlich, die da involviert sind. Das ist natürlich wunderbar, auch von der Story her. Und also das kann man jedem nur empfehlen. Also ich empfehle ja jedem sowieso immer, fahr mal nach Südtirol, aber dann eben auch diese Grape Ale-Geschichte zu erkunden. Das ist wirklich super, super spannend und eine ganz neue Welt. Also egal, ob man Weintrinker ist oder Biertrinker, es ist was Neues und es macht beiden Seiten eigentlich Spaß. Also ich habe noch keinen gefunden, der das irgendwie nicht gemocht hat. Und insofern, ja, also, und natürlich, das habe ich vorhin vielleicht ein bisschen abgekürzt gesagt, du hast nicht nur 23 gewonnen, sondern natürlich auch schon vorher und auch nachher. Also insofern ist es ein Prozess, der sich so ein bisschen durchzieht. Und das ist natürlich ganz großartig. Und ihr habt auch einen Online-Shop, also wo das IGA allerdings momentan ausverkauft ist, zumindest bis auf eins, glaube ich. Eins gibt's, glaube ich, noch. Also da kann man sich das aber auch mal nach Hause bestellen. Das werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes entsprechend, weil das schon einfach super spannend ist. Wieso nennst du das denn Sour IGA? Also ist da nochmal speziell was Mikrobakterien dabei oder nennst du es einfach so?
Ja, also wir haben das Lagrinus IGA. Das ist nur praktisch am Ende des Hopfenkochens kommt es rein, damit es nochmal leicht mitpasteurisiert. Und dann wird es vergoren wie ein normales Bier sozusagen. Und das Lagrinus Sauer, das wird gemacht mit nicht pasteurisiertem Lagrin-Traubenmost. Und der wird direkt in die schon, also nach der Hauptgärung, wird das direkt in den Gärtank hineingepumpt. Und dann kann die Mikroflora praktisch von dem unpasteurisierten Lagrin-Traubenmost nochmal ein bisschen arbeiten. Also deswegen wird es auch leicht saurer. Also die verschiedenen Mikroorganismen natürlich. Ja, da verwende ich aber auch eine spezielle belgische Saisonhefe, die mir auf annähernd null Restzucker runterfährt, damit ich dann auch in der Nachgärung, in der Flaschengärung stabil bin. Aber die gebe ich erst später natürlich, also um das dann abzuschließen sozusagen. Also da habe ich eine Abfolge von verschiedenen Hefen sozusagen und dann natürlich auch die speziellen Mikroorganismen, die durch den nicht pasteurisierten Lagrin-Traubenmost kommen. Also ein sehr, ein komplexes Bier, aber für ein Sauerbier eigentlich nicht extrem komplex. Also das kann auch ein normaler Biertrinker auf Anhieb sehr gut trinken und sowieso, also Italian Grape Ale, manche sind sehr gut geeignet auch für Nicht-Biertrinker, also die sonst eigentlich gar kein Bier mögen, auch Frauen zum Beispiel, die nicht so affin sind, und da habe ich schon viele Fans jetzt entdeckt, die praktisch mitgeschleift wurden zu einer Bierverkostung bei mir. Und dann sind sie gegangen als Biertrinker.
Sehr schön. Kommen ganz unschuldig und dann machen sie
genau, das. Genau. Also denen hat das so gut geschmeckt, dass also die sagen wirklich, das trinken sie als Aperitif dann auch gerne im Sommer zum Beispiel, anstatt einen Hugo oder Aperol Spritz oder weiß Gott was. Na, wirklich eine tolle Sache und man kann spielen mit der Fruchtsäure, allgemein mit der Säure durch den Traubenmost. Man kann eben verschiedene Noten reinbringen, auch durch Hopfen, durch verschiedene Hefen, in Kombination eben mit den verschiedenen Weintrauben. Also wirklich eine spannende Sache. Mittlerweile brauchen wir 6 verschiedene. Also weil wir von verschiedenen Kellereien noch Anfragen bekommen haben. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch mehr werden.
Also das ist total spannend. Und ich muss sagen, da muss ich unbedingt mal bei euch vorbeischauen. Und das führt auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Wobei ich vorher noch sagen muss, ich habe mir jetzt natürlich auch ein Bierchen aufgemacht, weil alleine trinkt sich's ja nicht so schön. Und ich habe leider keins von dir, weil ich das noch nicht aus der Flasche hatte bisher. Aber ich habe es sehr gut in Erinnerung, weil ich ja oft genug bei dir am Stand war. Aber ich habe mir jetzt hier eins aus der Gegend bei uns besorgt, und zwar mal aus der Basilika 14 Heiligen hier. Da gibt es eine Brauerei namens Trunk und die machen einen Nothelfer-Trunk. Und das ist in dem Fall jetzt ein schönes, dunkles Export mit richtig schönen Röstaromen. Ist jetzt auch ein bisschen älter schon, das heißt, es hat auch ein bisschen Alterungsaromen dabei. Richtig schönes, rundes, weiches Bier. Und also es fehlt jetzt einfach noch der Schuss Rotwein, dann käme ich vielleicht ein bisschen so in deine Richtung. Aber gut, lieber das Original als eine schlechte Mischung. Aber insofern, also für unseren Zweck auf jeden Fall wunderbar, können wir zusammen anstoßen. Mal kurz Prost. zwischendurch. Prost. Wunderbar. Ja, was ich nämlich fragen wollte, du hast ja gerade so erwähnt, es kommen Leute zu dir und die kommen ganz unschuldig und dann machst du aus denen BiertrinkerInnen. Das heißt, wo kann man dich erleben? Also machst du regelmäßig Verkostungen oder gibt es da irgendwie so eine Base sozusagen, wo man dich buchen kann vielleicht auch?
Ja, also bei uns auf dem Hof machen wir Bierverkostungen, also mit Hofführung, Brauereiführung zusammen. Und auch verschiedene Aktivitäten wie eine Art Braukurs, also das nennen wir gemeinsamer Brautag. Und da brauen wir zusammen, wir entwickeln sogar das Rezept zusammen und dann brauen wir dieses Bier zusammen, verkosten viele Biere unter dem Tag. Und zum Beispiel gibt es auch die Biererlebniswanderung, die ich mache. Natürlich als Wanderführer bietet sich das an und wir haben
allerdings, ja.
Also oberhalb vom Hof, da gibt es ein Hochplateau, das nennt sich Salten und da oben haben wir unsere Almhütte und da wandern wir praktisch hin und da gibt es dann die Bierverkostung mit Mittagessen und ja, anschließend dann wieder gemütlich zurück zu uns auf dem Hof und ja, also da könnt ihr einfach anfragen bei mir oder auf unsere Webseite schauen. Da haben wir die verschiedenen Tage drinnen, wo wir diese Veranstaltungen anbieten. Die werden wir in Kürze veröffentlichen. Oder auch für Gruppen, private Gruppen ab 8 beziehungsweise 10 Personen bieten wir diese Veranstaltungen an.
Ja, cool, perfekt. Also dann kann man dich ja live erleben. Ist das dann auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz so auf der sportlichen Seite sind oder sollte man so eine Grundfitness haben?
Also bei der Biererlebniswanderung, ja, also wir natürlich passen wir das Tempo an, damit auch nicht ganz so fitte Leute mitkommen können. Aber natürlich, ein bisschen sollte man eine Grundfitness mitbringen, damit man zumindest diese 400 Höhenmeter hochkommt. Aber wie gesagt, alle nehmen gerne Rücksicht und handelt sich wirklich um eine Genusswanderung. Also wenn man halbwegs fit ist und gehen kann, dann geht das auch. Und ansonsten können die wirklich Probleme haben oder Verletzungen oder Krankheiten, die können auch mit dem Auto hochfahren, weil sowieso meine Frau und meine Schwiegermutter mit auf die Alpen fahren und dort praktisch kochen, dann können die auch mit hochfahren.
Eben, und dort lockt ja dann die große Belohnung in flüssiger und fester Form. Und weil du es gerade sagst, Frau, Schwiegermutter, ihr habt ja auch süße Kinder und so. Wie haben die das denn aufgenommen, so als du da mit dem ganzen Bierthema angefangen hast? War das alles easy oder hat man da so ein bisschen gesagt, was der Schwiegersohn da so treibt, wir wissen ja nicht so recht. Wie ging das so?
Ja, natürlich, am Anfang waren alle skeptisch und das hat sich einfach entwickelt mit der Zeit. Also natürlich nehmen verschiedene kleine Erfolge langsam diese Skepsis weg, wie zum Beispiel eben die Preise, die wir gewonnen haben, auch im Hobbybrauerbereich. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man das ganze Leben zum Beispiel, also der Schwiegervater, die Schwiegermutter, die haben das ganze Leben darauf hingearbeitet, hier einen Stadel aufzubauen, um Milch zu produzieren zum Beispiel und so weiter und so fort. Und dann das alles aufgeben müssen, sozusagen, ist sicher nicht einfach. Und einfach diese Veränderung und da etwas Neues zu riskieren auch, also da habe ich auch großen Respekt dafür. Und dass sie uns auch diese Chance geben oder gegeben haben, das zu probieren, zu versuchen, also es hat sich alles entwickelt natürlich und es war sicher nicht so einfach am Anfang.
Aber hat sich zum Guten entwickelt. Ich finde auch gerade, wenn man sieht, wie dein Schwiegervater da mit aufblüht, wenn er da am Stand steht und sowas, das ist, glaube ich, schon auch toll. Also was einem ja dann auch was gibt und vielleicht
so ist es.
Lebensmut.
Ja. Er hat auch immer Spaß, muss ich sagen. Also man sieht es ihm richtig an, dass er auch gerne dabei ist, wenn wir mal irgendwo auf einem Markt sind oder auf einem Festival und so weiter. Der hat dann auch richtig Spaß, mit den Leuten zu reden und mal ein oder zwei Bierchen zu trinken. Also mittlerweile, muss ich sagen, macht es denen auch richtig Spaß, mitzuarbeiten. Ich bin ja zum Beispiel auch immer beim Abfüllen, sind wir zu dritt. Meistens bin ich da mit meinem Schwiegervater und meiner Schwiegermutter beim Abfüllen. Meine Frau muss natürlich auf die Kleinen schauen. Und also sie helfen überall, wo es geht, beim Anbau, beim Etikettieren, beim Ausliefern des Bieres. Und also wir werden da richtig unterstützt von allen Seiten und das muss auch sein, sonst wäre das alles nicht möglich.
Wunderbar. Also das freut mich auch sehr, dass es ja da eine richtig schöne Wendung eigentlich für die ganze Familie gegeben hat. Du hast vorhin noch erzählt, du machst Molkebier. Das haben wir ja auch verkostet letztes Jahr. Ich erinnere mich gut. Und ist auch eine Sache, die viel diskutiert worden ist, auch schon so ein bisschen in der Fachwelt, weil da war ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren war ich in Belgien bei einem Kongress und da hat dann so eine junge Studierenden-Startup-Gruppe gesagt, sie hätten da jetzt was ganz Neues entwickelt. Man könnte nämlich auch aus Molke Bier brauen und das wäre dann eben ganz besonders nachhaltig. Und dann habe ich eben gemeint, na ja, also so ganz neu ist das, glaube ich, nicht, weil das hat man schon zu Kriegszeiten auch gemacht, als man schlicht und einfach Mangel hatte. Aber da waren eben die Versuche immer so ein bisschen lala, muss ich sagen. Aber als ich dann bei euch eben am Stand war, jetzt letztes Jahr, fand ich das echt großartig. Und da habt ihr mittlerweile eine ganz schöne Varianz auch mit verschiedenen Molken und so, hast du vorhin schon angesprochen. Wie hat sich das denn entwickelt und worauf muss man denn da so aufpassen, wenn man mit einem Molke ein Bier brauen will?
Also die Idee gekommen ist eigentlich der Mann von der Käserei, also der Besitzer von der Käserei. Der hat uns über ein Restaurant, wo wir ein Bier auch gebraut haben, hat er unser Bier kennengelernt. Und da wusste er sofort, dass wir die richtigen Ansprechpartner sind, einen Versuch zu wagen sozusagen. Und dann habe ich mit meiner kleinen Versuchsanlage mal einen 20-Liter-Sud probiert. Und eigentlich das Originalrezept war schon richtig gut. Ein paar Sachen waren noch zu verfeinern. Zum Beispiel Schaumstabilität oder die Menge auch an Molke, die man verwendet und so weiter. Und dann sind wir schon gleich auf die große Anlage gegangen. Das Bier kam dann richtig gut an. Also richtig gut. Das habe ich bei ein paar Festivals habe ich mitgebracht, das Bier, und das war eigentlich der Renner, also von überall her haben sie gesagt, der hat das Büffel-Molke-Bier und das müsst ihr probieren, und die sind alle zu uns an den Stand gekommen und wollten das Büffel-Molke-Bier probieren. Also Büffel-Molke, inzwischen machen wir ein Kuh-Molke-Wheat-Ale, also ein Weizen-Ale, ein bisschen hopfig, also schöne Noten von tropischen Früchten drinnen und die Cremigkeit, die schöne, die sowieso auch die Molke mitbringt, aber auch der Weizen, ein schönes, süffiges, aromatisches Bier, die Frische durch die Kuhmolke. Also inzwischen haben wir ungefähr 60% Molkeanteil immer bei den Molkebieren dabei. Wir machen ein Büffelmolke-Lager. Also ganz normales, stinknormales Lagerbier mit Büffelmolke. Die Büffelmolke bringt wieder dieses Mundgefühl mit, diese Cremigkeit, aber auch gleichzeitig diese Frische und Eleganz. Und wirklich ein süffiges Bier auch, ein feines Bier. Und unser Buffa Sauer, also Büffelmolke Sour Ale, finde ich wirklich eine runde Sache, tolle Sache. Also, das ist schon richtig gut gelungen, muss ich sagen. Also, normalerweise hat man ja bei den Sauerbieren immer relativ Trockenheit dabei. Und da, bei dem Büffel Sauer, bringt nochmal die Büffelmolke diese ja, auch wieder dieses Mundgefühl, diese gewisse Süße, die der Säure kontert und durch die Milchsäuregärung, die ich gemacht habe, ein extremes Zitrusaroma, also fast schon wie so eine Limonade, Zitronenlimonade, Grapefruit extrem, und da spiele ich auch wieder mit dem Hopfen Mandarina Bavaria, der auch wieder diese Noten reinbringt, also brutale Frische und ja, richtiger rundes Bier mit den Büffelnoten auch drinnen, die dann bei der Wärme mehr rauskommen. Und was muss man aufpassen, wenn man mit Molke braut? Ja, also es muss zum Bierstil auch passen. Es gibt ja auch gewisse Bierstile, die mit Milchzucker, mit Laktose gebraut werden. Milkshake IPA oder Milkstout oder weiß Gott was. Also muss auch ein bisschen zum Bierstil passen natürlich. Von vornherein schon. Ja, die Qualität der Molke spielt auch eine Rolle. Also viele Molken von größeren Molkereien, die sind ja, die kommen praktisch her mit Zitronensäure, weil praktisch manche größere Molkereien machen die Mozzarella mit Zitronensäure, also die Säuerung mit Zitronensäure, damit das praktisch ausflockt und die Mozzarella hergestellt werden kann. Das, ja, ist für den großen Prozess und kostengünstiger und so weiter. Und diese Molke, die ich zum Beispiel verwende, die wird durch natürliche Milchsäuregärung ja, gemacht. Also die Mozzarella selber, also braucht längere Zeit, braucht Wärme und so weiter. Also ein bisschen aufwendiger der ganze Prozess, aber eine ganz natürliche Säuerung. Damit ist die Molke auch entsprechend leicht saurer, also Sauermolke ist es dann. Und ja, also beim pH-Wert muss man dann auch aufpassen, beim Maischen, also der pH-Wert darf nicht zu niedrig sein dann. Man muss mit dem Brauwasser aufpassen natürlich, weil die Molke schon gewisse Mikro, also Spurenelemente und Salze mitbringt und so weiter, die Wasserchemie natürlich beeinflussen. Und das muss man alles berücksichtigen. Man muss sich immer, wenn man mit ein neues Bier braut, man muss sich beschäftigen mit der Materie. Was sind da für Inhaltsstoffe drinnen? Wie passt das zum Bierstil, zu den Malzen, die ich verwende, zu den Getreidesorten, die ich verwende? Was muss ich machen, damit es mir den Schaum stabilisiert? Genau, also richtig viele Aspekte muss man da berücksichtigen natürlich. Und ja, oder einfach mal versuchen und dann anschließend wieder verfeinern.
Wenn du sagst 60% Molkeanteil, heißt es dann, dass die normale Bierhefe mit dem Molkeanteil auch irgendwas anfangen kann?
Nein. Ja, was heißt nein? Aber wenn man jetzt nur rein auf den Zucker geht, natürlich Milchzucker kann die normale Bierhefe nicht vergären, nicht verstoffwechseln. Ja, die Hefe aber macht was mit den anderen Mikronährstoffen, die von der Molke kommen. Ja, was eigentlich ganz gut ist für die Gärung, weil die Hefe braucht Nahrung, Hefenahrung sozusagen. Also manche Brauereien ja geben ja auch Hefenährstoffe dazu, damit die Gärung gut verläuft, damit die Hefe sich gut vermehrt, damit weniger Hefefehlaromen entstehen sozusagen. Und da bringt die Molke natürlich auch einiges mit, weil ich ersetze ja praktisch das Wasser mit Molke sozusagen.
Sehr interessant. Also da muss ich mir das wirklich mal vor Ort anschauen und kann ich ja jedem nur empfehlen. Jetzt wissen Sie ja, wo Sie hin müssen, wenn Sie sich dafür interessieren. Das ist echt eine spannende Geschichte. Noch eine Frage vielleicht, jetzt wollen wir mal so einen Spezialisten auch haben. Wenn du von dem Kastanienbier sprichst. Also wir bei uns haben ja so die klassischen Kastanien vorm Haus, die man nicht isst. Die fallen irgendwann runter, Kinder sammeln die und freuen sich. Aber bei euch schauen die ja ein bisschen anders aus. Und dann kann man die ja zum Beispiel, wie sagt man, grillen, ist vielleicht das falsche Wort, aber halt erhitzen. Und dann Weihnachten stehen die bei uns auf dem Weihnachtsmarkt immer rum, isst man total gerne. Aber wie mache ich daraus denn dann jetzt ein Bier? Oder wie, was gibt's überhaupt da für Unterschiede? Gibt's da nur eine Sorte? Gibt's da verschiedene Sorten? Wie muss man sich diese Welt der Esskastanie so vorstellen?
Also Sorten von Kastanien, meinst du?
Ja, also ob es da jetzt halt den Baum gibt und den gibt's halt 10-mal oder ob es da eben verschiedene Sorten gibt, die halt so oder so schmecken oder so.
Genau, also da gibt es viele verschiedene Sorten auch. Und hier handelt es sich bei uns um der gelben Südtiroler Edelkastanie, also eine eigene Sorte auch, die hier wächst und die hier ja schon Jahrhunderte vermehrt wurde, veredelt wurde. Und ja, genau diese, die lässt sich zum Beispiel besser schälen als die Wildkastanien. Also es braucht auch die Wildkastanien hier, um diese Edelkastanie zu bestäuben. Und im Gegensatz zu den Wildkastanien lassen die sich natürlich besser schälen. Die schmecken anders. Und die gelbe Südtiroler Edelkastanie ist wirklich diese autochthone Sorte von hier. Und überall in Europa, auf der ganzen Welt, gibt es verschiedene Esskastaniensorten natürlich. Und ja, beim Bierbrauen muss man natürlich die Kastanien mitmeischen. Also nicht nur zum Schluss zum Beispiel im Whirlpool dazugeben und so weiter, weil man einfach zu viel Stärke auch hineinbringt durch die Kastanie. Also vor allem Stärke ist drinnen, wie auch im Getreide. Und das muss natürlich verzuckert werden. Und da verwenden wir Anteile von, ja, ein Drittel zum Beispiel von der Malzschüttung beinhaltet Kastanien. Und diese, ja, praktisch haben wir über Feuer gebraten und dann geschält, alles von Hand geschält, zerkleinert und dann mit eingemeischt. Also richtig eine intensive Arbeit. Sogar, dass der, also früher gab es ja den Fingerabdrucksensor beim Handy. Mittlerweile gibt es ja Face ID, aber als das noch war, da hat der Fingerabdrucksensor nicht mehr funktioniert. So viel haben wir geschält, die Kastanien.
Wow. Das ist ja mal heftig. Und dadurch, dass das vorher geröstet worden ist, hat man dann auch Röstaromen und solche Dinge dann ins Bier gebracht.
Genau. Und das wollte ich einfach haben. Also natürlich haben wir durch das Feuer die Raucharomatik drinnen, die Röstaromen durch das Anbraten, durch das Anrösten, weil eigentlich von der Kastanie selber wenig Aroma ins Bier übergeht. Weil die Kastanie selber ist relativ neutral von der Aromatik her. Natürlich, wenn man die Kastanie isst, hat man die Süße und so weiter, aber ansonsten ist das Aroma relativ neutral, wenn man jetzt nicht die Röstaromatik und so weiter von den Kastanien rauskitzelt. Und die meisten machen ja Kastanienbier mit Kastanienmehl. Und das Kastanienmehl hat jetzt auch nicht unbedingt brutal viel Geschmack. Ich muss ehrlicherweise sagen, die meisten machen Kastanienbier schon mit Kastanienmehl, aber bringen den Geschmack, die Nussigkeit eher von den Spezialmalzen in das Bier rein. Und wir versuchen wirklich, oder ich versuche wirklich, von der Kastanie die Aromen ins Bier zu bringen. Und das ist nicht so einfach.
Nee, aber spannend, auch das gab es bei euch ja am Stand schon. Und das muss ich dann nochmal intensiver verkosten, wenn ich dann dieses Jahr wieder da bin. Über ein Bier müssen wir auf jeden Fall auch noch kurz sprechen, nämlich das Bier der Biere sozusagen, also der Gugo Saurus, der ja auch eine Kooperation in gewisser Weise ist. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen. Also wie kam es dazu? Was hat es mit diesem Namen auf sich und was ist das für ein Bier?
Ja, der Gugo Saurus ist so entstanden mit meinem guten Freund, dem Johannes Sauer, alias Bierdoktor. Also den habe ich kennengelernt bei meiner Biersommelier Ausbildung und ja, seitdem sind wir eigentlich gute Freunde und ja, bald schon drauf, ich glaube 2020 oder schon 2019 haben wir den ersten Gukosaurus eingebraut. Ja, ursprünglich eigentlich ein Weizenbock. Mittlerweile ist es eine Festweiße geworden. Ja, mit knapp über 6% Alkohol. Also ein Weizenbier, das eigentlich ein bisschen stärker nur eingebraut ist. Mit einer speziellen Weizensorte, die wir auch selber anbauen, zu 50%. Und ja, schön kupferfarben, malzig, malzbetont, aber auch Mandarina Bavaria als Abrundung, das nochmal ein bisschen Kontrast bietet zum Malzaroma, das natürlich das schöne, brotige, intensive Malzaroma, leichte Süße auch und die Frische eigentlich durch die Weizenhefe, die immer ein bisschen mehr Säure reinbringt in das Geschehen, ist jetzt kein Sauerbier, was man vermutet bei Gukosaurus. Da haben viele Angst, dass das jetzt ein Sauerbier ist. Aber das ist kein Sauerbier. Wie gesagt, nur durch den Johannes Sauer heißt es so. Aber so, also die Säure merkt man jetzt nicht. Aber leicht saurer als ein normales Bier. Und das bringt einfach eine Frische rein, das gegen den Malzkörper ankämpft und die fruchtige Hopfenaromatik von Mandarina Bavaria. Natürlich haben wir die Hefenoten drinnen, das Bananige, Nelkige und so weiter. Also richtig ein schönes, komplexes Weizen mit einem schönen Körper, eine schöne Süffigkeit. Und das brauchen wir eigentlich für Weihnachten. Da ist ein Dinosaurier vorne drauf, der Gukosaurus mit der Weihnachtsmütze. Und ja, also wirklich ein tolles, rundes Bier, muss ich sagen. Und das Bier hat jetzt schon einige Preise gewonnen, muss ich sagen. Also Birra dell'Anno auch haben wir da einen dritten Platz gemacht. Dann ja, Gold beim Kuba Bier Award auch. Ja, also das hat uns schon ein bisschen ein paar Welten eröffnet sozusagen. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht mit dem Gukosaurus.
Was man auf jeden Fall kann, ist dir stundenlang zuzuhören, wenn du ein Bier beschreibst. Das ist so schön, das ist großartig, das macht richtig Freude und man kann das miterleben, mitfühlen, mitschmecken, mitriechen. Großartig. Also vielen, vielen Dank. Das war ein ganz toller Einblick in so ein bisschen deine Welt, in deine Biere, auch ein bisschen in die Philosophie, in die Familie. Und ich freue mich total darauf, das dann irgendwann mal hoffentlich bald persönlich auch erleben zu können vor Ort. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder dann beim Huber Award. Aber eben, wie gesagt, vielleicht schaffen wir es irgendwie drumherum. Wäre cool. Wir werden auf jeden Fall für die Hörerinnen und Hörer alles verlinken, dass sie dich auch finden und dass sie den Shop finden und auch zu euch finden. Und ja, von meiner Seite aus, ich kann dir noch mal vielen, vielen Dank sagen, großes Kompliment machen für alles, was du tust. Das ist eine große Freude in jeder Hinsicht vom Bier, aber auch vom Menschen her. Und das ist, ja, einfach nur wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle.
Sehr gerne, Markus. Vielen Dank auch dir. Hat mich gefreut, mit dir zu plaudern und ein gemütliches Bier zu trinken. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald. Und gerne kannst du mal vorbeikommen. Du bist auf einen Knödel eingeladen.
Oder zwei. Okay. Oder zwei.
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.